Mein lieber Carsten, mir läuft immer noch das Wasser im Mund zusammen. Wir hatten gerade so eine tolle Begegnung mit zwei wirklich richtig coolen Leuten und Jägern.
Absolut, absolut. Also da kann man auch nur Hunger kriegen bei dieser Folge. Ging ja um Wildbret und wie man das verarbeitet. Und unsere zwei Gäste, die haben sie wirklich ins Zeug gelegt. Wir hatten unter anderem den Lucky Maurer da, den man ja so auch aus dem Fernsehen kennt.
Genau. Oder auch Klaus Grillt, der auch bekannt ist bei Instagram. Und unser heutiges Thema ist nämlich wilde Küche neu serviert. Wir freuen uns wahnsinnig und hoffen, dass bei euch auch das Wasser im Mund zusammenläuft. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören.
Und dann ab an Grill.
Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. Vielfalt, Passion und Praxiswissen.
Treffen auf spannende Gäste.
Hallo zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Horrido, auch von mir.
Willkommen zu einer besonderen Folge des Jagd und Hund Podcasts. Heute dreht sich alles um eines der edelsten Lebensmittel aus unseren heimischen Wäldern, Wildbret. Doch statt der klassischen Braten- oder Gulaschrezepte nehmen wir euch heute mit auf eine kulinarische Reise. Sie zeigt, wie vielseitig, modern und raffiniert Wildbret zubereitet werden kann.
Zu Gast sind zwei wahre Meister ihres Fachs. Ein Kochprofi, der besonders beim Thema Fleisch glänzt, und ein Grillmeister, der heimisches Wild gekonnt auf dem Rost inszeniert. Gemeinsam sprechen wir über kreative Ideen, unterschätzte Teilstücke und die Kunst der Zubereitung, traditionell wie auch modern. Dazu gibt's praktische Tipps für Jägerinnen, Jäger und alle die, die gutes Wildbret zu schätzen wissen.
Wir begrüßen als erstes Lucky Maurer. Ludwig Maurer, genannt Lucky, kann man getrost als Fleischpapst bezeichnen. Der gelernte Koch betreibt ein erfolgreiches Restaurant, schrieb mehrere Kochbücher, startet Europas erste Zucht von Bio-Wagyu-Rindern und baut einen alten Bauernhof zur Gourmet-Kochschule um. Viele kennen ihn nicht zuletzt durch seine Mitwirkung in diversen Fernsehformaten. Dass er zusätzlich noch Frontmann einer Metalband ist, macht ihn mir persönlich noch sympathischer. Servus Lucky, schön, dass du da bist.
Hallo, servus und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, jetzt ein bisschen über mein Lieblingslebensmittel Fleisch zu sprechen, und zwar Wildbret. Das Beste, was es gibt.
Schön, wir freuen uns auch sehr. Und unser zweiter Gast ist Klaus Letzer. Er ist seit Dezember 2024 ganz offiziell im Besitz des grünen Abiturs. Doch seine Leidenschaft für die Jagd begann lange davor und führte ihn sogar für mehrere Jahre nach Afrika. Besonders angetan hat es ihm die klassische Ansitzjagd. Auf Instagram kennt man ihn als Klaus Grillt, wo er Wildbret kreativ und köstlich in Szene setzt. Und als natürlich Brandenburgerin freut es mich ganz besonders, denn auch Klaus stammt gebürtig aus dem wunderschönen Brandenburg. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo, die Freude ist natürlich ganz meinerseits und ich freue mich jetzt mit euch hier einen schönen Podcast zu haben. Mit Lucky Maurer dabei bin ich ganz besondere Ehre und ich freue mich.
Gut, dann steigen wir doch mal ein. Wie seid ihr denn zum Kochen bzw. Grillen gekommen, Lucky?
Ach, zum Kochen bin ich gekommen. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich bin ja in einem bayerischen Wirtshaus groß geworden. Also wir haben schon immer ein Wirtshaus mit einer Landwirtschaft und komme tatsächlich aus einer Jagdfamilie, weil es sehr nahe liegt, im bayerischen Wald zu jagen. Für mich war das einfach ganz klar, dass ich mal in die Fußstapfen meines Vaters treten werde, der Koch ist, der Landwirt ist. Und dieses Leben auf dem Land, diese Kindheit auf dem Land, die prägt einem ganz, ganz anders. Und unser Hotel heißt Waldschlüssel und eigentlich war der Grundgedanke meines Urgroßvaters damals, dass wir ein Ressort schaffen, also ein Hotel, früher hieß es ja Sommerfrische, wo Leute zu uns zum Jagen kommen können, weil es bei uns an der bayerisch-böhmischen Grenze eben noch sehr viel Rotwild gibt und damals gab und immer noch gibt. Mhm. Und weil wir halt wirklich eine sehr große Artenvielfalt hier haben. Bei uns gibt es ja wirklich mittlerweile alles, also auch Muffel. Wir sind immer noch in der Auerhahn, Wiederaufbauarbeit Nummer eins in Deutschland oder fast Europa, würde ich sagen. Im Bayerischen Wald gibt es noch wilde Auerhähne. Mhm. Und daher ist das Thema einfach mit der, ich sag's einfach mal so, von klein auf, seit ich denken kann, kochen, Wildbret verarbeiten, jagen, das, was man selber erlegt hat, zubereiten, in meiner DNA. Also ich kenne das gar nicht anders.
Ja.
Klaus, wie ist das denn bei dir?
Ein bisschen anders. Also bei uns war das, also gegrillt wurde eh schon immer viel, aber irgendwann war das bei der Frau, also ich habe dann selber auch gegrillt, ganz klassisch zu Hause mit dem Gasgrill. Und dann war meine Frau, irgendwann war sie der Meinung, Nackensteaks und Würstchen, das kann es nicht sein, das geht mir tierisch auf den Senkel, aber ich wollte trotzdem weiter grillen. So, und dann macht man sich natürlich Gedanken, so, was kann ich denn jetzt hier machen? Wie geht denn der Spaß weiter? Was kann man noch so tun? Und dann öffnet sich plötzlich so ein Fenster und man sagt so, oh, das ist eine völlig neue Welt. Oder besser, eine Tür öffnet sich, ja. Und dann ist eine völlig neue Welt, wo man sagt, oh, damit habe ich jetzt ja nicht gerechnet. So, und dann fängt man an, so ein bisschen durchzuspielen und sagt, da hat man wieder eine Grenze und da wieder eine Grenze, dann probiert man da wieder was aus und erweitert da wieder was und dann kommt noch ein Grillgerät dazu, noch eine Technik und noch eine Aromenwelt dazu und ein Teilstück, an die man ja nicht gedacht hat. Ja, und dann eskaliert der ganze Kram. So, um mal jetzt kurz zu halten.
Und wie kam das Thema Wildbret ins Spiel? War es lieber auf den ersten Biss, Klaus?
Ja, habe ich schon immer gemocht, aber ich habe irgendwie im Familienkreis überhaupt keine jägerischen. Also ich bin der einzige Jäger weit und breit bei uns. Mhm. Aber ich habe Freunde, die Jäger sind und fand das als Kind auch schon immer irgendwie cool, so die Jagdhörner. Und wir waren mal beim Jäger und der hatte so einen großen Hirschfänger und der hatte Jagdhörner und einen Jagdhund. Ja, die Kniften habe ich nachher nicht gesehen. Das hat mich super abgeholt. Ne? Und da hat er die Keilerzähne mir gezeigt und so einen Flintenlauf geschossen. Fand ich super interessant. Bin dann aber irgendwie abgekommen und ein Freund von mir hat vor, ich glaube, 5 Jahren einen Jagdschein gemacht. Und der hat gesagt, na komm doch mal irgendwie zum Jagdschein-Catering dazu, mach doch, hilf uns doch mal kurz. Er hat gesagt, klar, mach ich. Und dann waren das nette Leute und dann sagte der irgendwie so, naja, wir fliegen ja mal regelmäßig nach Afrika, kommst du doch mal mit. Sagte ich, ja. So, hat schon so ein bisschen Feuer gefangen und gesagt, könntest du mal einen Jagdschein machen? Und dachte ich, nee, ich fliege erst nach Afrika, um zu gucken, ob ich das überhaupt kann. Mhm. Also ob das mit mir was macht, wenn ich so ein Tier erlege. Ja, kann ja sein, ich gebe das 4 Geld für einen Jagdschein aus, Waffenschrank, ganze Krempel da hinten dran, dann schubst man erstmal ein Reh um, fängt an zu heulen und sagt, das ist nicht meins. Kann ja passieren. Ne? Ja. Na, der gesagt, probierst du erstmal vorher aus. Ja, und dann habe ich das vorher ausprobiert und dann sind wir ein paar Jahre lang immer nach Afrika. Und ja, jetzt habe ich dann die Zeit endlich gefunden, den Jagdschein hier zu machen, um das auch hier zu Hause weit werken zu können. Das macht mir riesig Freude.
Schön. Luki, bei dir sieht's familiär schon geprägt aus, aber war es bei dir auch lieber auf den ersten Biss, was das Wildbret betrifft?
Eine lange Antwort, die jetzt gleich kommt.
Das ist okay.
Weil es ist halt so, man redet immer über Fleischqualität. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ist es immer so, der Luki ist der Fleischpapst, der wird als der Fleischpapst dargestellt bei allen Formaten, ob das Kitchen Impossible ist oder Grill and Henster. Es ist immer, der Luki wird auf Fleisch reduziert. Und Fleisch ist natürlich ein Thema, das eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt, das sehr politisch geworden ist auch. Ne? Also unter jedem Post auf meinen Social-Media-Kanälen kriege ich einen Shitstorm, weil ich der böse Mörder bin, ja, der Lebewesen umbringt. Ne? Und was ich auch immer bewusst sage, wenn wir über Fleisch reden, dann sage ich ja nicht, das ist ein Produkt, sondern ich sage immer, das ist ein Lebensmittel, das aus Lebewesen entstanden ist. Und von daher kann man das auch nochmal ganz anders abstufen. Ich denke, wenn wir heute ganz viel über Haltung reden, was wir ja tun. Ne?
Ja.
Die großen Discounter wie Aldi, Lidl machen es vor, Haltungsstufe 1 bis 4. Ne? Was ist Massentierhaltung? Was ist richtig gute Qualität? Was ist Bio? Was ist Demeter? Was ist Öko? Ne? Wo der Endverbraucher gar nicht mehr durchblickt. Da muss ich immer noch sagen, die Königsklasse von allen Fleischsorten oder Fleischteilen oder von Fleisch überhaupt ist Wildbret. Es gibt nichts Feineres, nichts Edleres, nichts Sensibleres, nichts Intimeres, so blöd sich das jetzt anhört, wie wenn du einen wildmännisch erlegten Rehbock, wir haben jetzt gerade wieder Bockzeit, mein Freund hat mir schon 3 Böcke von unserem Revier hier gebracht, wo ich sage, es kann doch nicht mehr geben, als wenn der Bock, dann hat er noch ein bisschen was gefressen und dann hat er sein Haupt in die Höhe gehoben und dann hat es einen Buff gemacht und bevor er diesen Schall hört, ist er schon tot. Ne? So blöd sich das anhört. Und ich denke mal, hoffentlich hört jetzt kein Veganer zu, aber das ist doch die schönste Art zu sterben, wenn man es gar nicht mitkriegt. Das merkt man auch an der Fleischqualität. Es gibt keinere bessere, also wirklich, ich züchte selber Rinder, wir haben selber Geflügel, wir haben schon Schweine gehabt. Und wir machen das alles nach Biorichtlinien. Aber kein Rehbock hat einen Spaltenboden gesehen, kein Rehbock hat ein Gatter gesehen, einen Zaun gesehen, irgendwas gesehen. Mehr Freiheit gibt's nicht. Und ja, das, was diese Veganer, die auch die Shitstorms immer auslösen auf meiner Seite, als schlecht empfinden, finde ich einfach nur als richtig und wichtig. Eine Regulierung durch die Jagd, damit hier nicht alles durcheinander geht. Also eigentlich, in dem Podcast muss ich es nicht erklären, weil
nee.
Ja, da muss ich es nicht erklären, weil es ist Champions League, da gibt es nichts drüber.
Ich finde auch beim Wildfleisch noch so ein Aspekt ist, dass man so ein Rind kann man ja beliebig oft reproduzieren und sagen, ja, ich möchte jetzt den Wagyu A5 Steak haben, den kriege ich mit Geld einfach gelöst. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Rothirsch oder einen Dammhirschrücken haben, ja, dann musst du gucken. Ist einfach Saison, ist Zeit da, kriege ich gerade oder kriege ich nicht. Also das macht das Lebensmittel ja auch ein Stück hochwertiger, weil die Verfügbarkeit einfach nicht so reproduzierbar ist in beliebigen Mengen. Also man kann man nicht so, die Rinder, die kann man klonen und kann die dann, halt wie Sluki besser. Aber wenn man möchte, innerhalb von 4-5 Jahren, also in der beliebigen Anzahl irgendwo herstellen und ein Wild ist halt nicht hergestellt. Ne? Das ist halt immer, natürlich Refugium hat irgendwo eine Grenze von der Stückzahl und von den Kilos, die man produzieren kann.
Es ist natürlich so, da hat der Klaus recht, was er gerade gesagt hat, es gibt eine gewisse Begehrlichkeit. Und das haben wir in der Spitzenküche auch. Je seltener das was ist, desto begehrter wird es, desto teurer wird es. Ich vergleiche es immer ganz gern mit einem weißen Albatrüffel. Wenn der Hund in Norditalien, in Piemont, nichts findet, wird der Trüffel teuer. Je weniger Trüffel das da ist, desto besonderer ist es. Genauso, das ist genau das, was der Klaus gerade gesagt hat. Es ist eine Begehrlichkeit da. Es ist nichts reproduzierbar. Natürlich kannst du einen Dammhirschrücken aus Neuseeland kaufen. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was hier weitmännisch erlegt worden ist.
Nee.
Das macht's natürlich auch nochmal besonders. Also, Klaus hast du völlig auf den Punkt gebracht für mich, weil das ist halt schon was Besonderes. Und was auch noch ganz wichtig ist, für mich in meiner, ich sag's jetzt mal, auch wenn's, abgedroschen ist in meiner Nose-to-Tail-Philosophie, wenn du selber mal so ein Tier erlegt hast, wenn du dabei warst, wenn du angesessen bist, wenn du dieses Tier kennst, weil du es weißt, als es noch ein Kitz war und weil du es beobachtet hast, weil du es über ein Jahr verfolgt hast, weil du es jeden Tag gesehen hast, wenn du mit dem Hund spazieren gegangen bist, ne? Wie es aus der Wiese hüpft.
Ja.
Und wie es bei mir ist, wir haben jetzt letzte Woche erst geheult. Und wenn man mit der Drohne nochmal drüber fliegt und schaut, sind die Kitze alle draußen, ne?
Ja.
Wenn man mit dem Vorsteher nochmal durchgeht und sagt, schauen wir mal, ne? Sind die wirklich alle draußen und jetzt mähen wir, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Und natürlich ist es eine knallharte Entscheidung, wenn es dann ein Bock ist, der halt einfach reguliert werden muss, wenn man den rausschießt. Aber diesen Respekt, diesen absoluten Respekt, diese Wertschöpfung gegenüber dieser Kreatur, die muss da sein. Und da muss das Tier wirklich bis auf sprichwörtlich Herz und Nieren verarbeitet werden. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn ich jetzt einfach nur in die Metro fahre oder in Edeka oder in irgendein Lebensmittelgeschäft und sage, ich kaufe jetzt hier 2 Kilo Rinderhüfte.
Ja, also klar.
Das ist nochmal ein ganz anderes Bewusstsein. Und wenn man das einmal gespürt hat und einmal wahrgenommen hat, dann weiß man, was Jagd wirklich ausmacht.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig hier. Wenn wir mal einen Schritt weitergehen, mal ganz einfach. Was ist denn euer Lieblingsgericht mit Wild und warum?
Was mich besonders abgeholt hat, war geräucherte Schwanenbrust.
Mhm.
Das hat mich wirklich, und vom Schwan, die Schnitzel vom Schwan waren auch sehr, sehr schön. Das hat mich wirklich gefreut, war natürlich für die Zuschauer teilweise schwer zu verstehen. Also Thema Shitstorm hat man da schon, aber ich bin da auch niemand, der sich dann versteckt für das, was er tut, sondern ja, den Leuten auch zeigt, was er tut. Muss nicht jeder schön finden. Aber wirklich, die Schnitzel waren wirklich ein Traum. Weil wirklich traumhaft. Und
wie sind die denn? Wie schmecken die denn? Was im Vergleich? Man sagt ja immer so, ja, Kaninchen.
Zwischen Kalb und Wild.
Ja, das stimmt, das trifft's, ja.
Also ich habe ja schon viel, viel gegessen, aber Schwan war noch nicht drauf. Also
das ein bisschen kriegen, königlich das klingt Mal das da schon. Bist, kriegen wir das hin, weil das ist hier nicht unüblich. Also,
ja, guck.
Also,
aber Schwan schmeckt wie Gans.
Schwan schmeckt wie Gans.
Also die Zubereitung vom Schwan ist wie Gans.
Ach so, okay.
Da gibt es sogar
ein
Kapitel drüber. Ne? Ja, Beifuß hinten rein und fertig.
Jawohl.
Ja. Und wie ist bei dir, Lucky?
Das Verrückteste, was ich jemals gegessen habe, war, was heißt Verrückteste? Das war Biber. Wir haben hier ein bisschen ein Biberproblem. Also wir haben hier, um wieder auf die Jagd zu kommen, wir haben hier einige Probleme mit invasiven Arten. Wir haben zum Beispiel ein Riesenproblem mit dem Mink. Der Mink ist ja ein nordamerikanischer Wassermarder und in der Nähe der tschechischen Grenze. Und da haben halt irgendwelche PETA-Aktivisten vor ein paar Jahren eine Pelzfarm aufgemacht. Und seitdem vermehren sich die Tiere. Das sind wunderschöne Tiere. Und der Marder ist ja auch ein schönes Tier. Ne? Aber es ist halt invasiv. Es ist halt invasiv und es gehört hier einfach nicht her. Beziehungsweise, es gehört nicht her. Das ist vielleicht auch ein bisschen falsch gesagt. Ja, aber alles hat seine Berechtigung eigentlich, aber wenn ich heute natürlich die Teichwirte bei mir sehe und die Minke und die Fischotter und alles in Überfluss da ist, dann ist es halt blöd, sage ich mal. Aber jetzt zurück auf die eigentliche Frage. Mein Tierarzt, der sich um meine Rinder kümmert, ist auch ein passionierter Jäger. Und der hat mal gesagt, sie dürfen gezielt Biber abschießen. Und Biber kann man essen. Und dann habe ich mich mit dem Thema Nutria, Bisamratte, Biber beschäftigt. War ja, was ja früher durchaus auf dem Speiseplan stand.
Ja, auch zu DDR-Zeiten.
Ja, ich hatte einen richtigen Shitstorm. Ich habe nämlich mal auf einem Food-Symposium habe ich einen Presssack vom Biber gemacht und dann habe ein Interview für die Süddeutsche Zeitung gegeben und habe dann wirklich von der Naturschutzbehörde einen richtigen Anschluss bekommen. Ja, weil, aber das war ein reguliert abgeschossener Biber. Schmeckt sensationell. Ja. Was auch sensationell schmeckt, man muss sich nur dran gewöhnen, ist Dachsschinken.
Ja, der ist lecker.
Dachsschinken ist richtig, richtig gut. Aber wenn du mich jetzt nach meinem absoluten Liebling fragst, dann ist es Reh. Also ich bin schon ein Reh-Fan. Ich bin der
Klassiker, der Rücken.
Der Rücken. Ich kann alles kochen, ich kann alles zubereiten, ich kann aus allem was machen. Ne? Aber ein auf 54 Grad im Kern gebratener, nicht sous vide, sondern vorwärts gegarter, in Nussbutter arrosierter rosa Rehrücken, am besten noch vom Hans Haas, früher im Tantris zubereitet. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
Das ist schon gut.
Ja, das mag ich schon. Das mag ich schon. Klar, es ist das Edelteil und klar stehen wir für Nose to Tail und aber das ist schon.
Ist schon lecker.
Ja.
Ich bin heute ein bisschen traurig, dass wir daraus keine Live-Sendung gemacht haben,
auch.
Ganz ehrlich.
Wieso?
Ich weiß, der Klaus hat es angeboten, er hat gesagt, ihr dürft gerne vorbeikommen. Es ist schade. Ja. Nichtsdestotrotz, welche Stücke vom Wild werden denn sehr oft unterschätzt und wie kann man sie denn eigentlich geschmackvoll zubereiten, Luki?
Na, das ist ganz einfach. Das ist wie bei allen Tieren, du hast ja immer diese Edelteile, diese sogenannten Premium-Cuts, diese A-Cuts, das ist Roastbeef-Rücken, also Lende. Mhm. Filet, Hüfte und Tafelspitz im Endeffekt. Mhm. Ob das beim Ritt ist, beim Reh hast du halt die ganze Keule oder beim Hirschen. Und die Schulter ist immer sowas, naja, das schmort man halt. Bei uns schmeißt man alles ins Ragout. Aber es gibt so viele tolle Sachen. Ich habe in meinem Wilder Waldbuch habe ich mal einen Rollbraten gemacht aus dem Bauchlappen vom Reh. Was wunderbar funktioniert. Du musst es einfach nur richtig zubereiten. Da kennt der Klaus sich ja auch aus. Wenn du das Low and Slow mit niedriger Temperatur, wenn du dem Ganzen eine Zeit gibst, wenn du nicht sagst, ich schmor das jetzt wie die Oma, ne, mit Vollgas, Vollfeuer, sondern wenn du dem Ganzen Zeit gibst, dann kriegst du da so tolle Gerichte raus. Unterschätzt sind natürlich immer die Stücke, die früher totgeschmort worden sind. Und bei uns ist es so, ich komme aus, wie gesagt, schon dreimal erwähnt heute, aus dem Bayerischen Wald. Wir haben ja eine riesen Problematik mit den Wildschweinen, weil die Pekarell verseucht sind immer noch. Also weil die zu viele Pekarelle haben. Also wir von 8 Wildschweinen, die wir hier schießen in unserem Revier, schmeißen wir 6 weg, weil sie einfach.
Oh Gott.
Ja, das ist brutal hart. An der tschechischen Grenze war damals hier dieser saure Regen nach Tschernobyl. Es ist immer noch ziemlich verstrahlt, das Ganze. Aber Wildschwein ist so ein tolles Lebensmittel, weil man so tolle Sachen machen kann. Nicht nur Wurst machen, ne? Und so ein Frischlingsrücken, das ist halt wirklich, das ist schon, da lässt du jedes Spanferkel stehen. Das ist schon ultimativ gute Fleischqualität. Und auch fürs Barbecue wirklich gut geeignet.
Was ich vom Wildschwein sehr gerne mache, sind die Herzen. Wenn man da irgendwo auf der Drückjagd sich an die Herzen rankommt, da schön mit Pilzen so ein Herz-Ragout-Topf nachher schön mit ein bisschen Sahne rüber und ein bisschen Petersilie rüber. Also das ist für mich schon, also wenn ich an Wild denke, auch ganz, ganz, ganz weit vorne. Auch Wildleber.
Ja.
Das sind kleine Jägerrechte. Ich sage, das ist normalerweise das Größte. Wenn ich abends zur Jacht weg bin und meine Frau sagt, da muss das sein, ich sage, ich bringe ein Stück Leber mit, damit zu Hause der große Held.
Ja.
dann ist ein Jude, der häusliche Friede hergestellt.
Ja. Bei uns sagt man ja Aufbruch, ne? Also, bei uns sagt man Aufbruch und ich habe ein Rezept tatsächlich in dem Buch hier, Wilder Wald, gemacht, das ich Aufbruch genannt habe, aber zweideutig, also sehr philosophisch. Also Aufbruch zum einen, es sind die Innereien, es ist das Herz, es ist die Lunge, es ist das, was du am Schuss noch machst, bevor du den letzten Streich runternimmst. Und hab dann wirklich ein Carpaccio gemacht. Da haben die Leute gesagt, der Maurer, der ist komplett durchgedreht. Und hab ein Carpaccio von der rohen Rehleber gemacht.
Okay.
Mit Balsamico, grobes Meersalz, schwarzer Pfeffer. Und die Leber war noch warm. Da kannst du jetzt sagen, spinnt der oder spinnt er nicht, aber im Endeffekt sensationell.
Das hätte ich jetzt, ich habe am Mittwoch einen Bock erlegt, dann hätte ich das ja vorher machen können.
Mach das mal.
Ich bin ziemlich zufrieden.
Wenn du wieder auf die Pirsch gehst, immer Balsamico.
Immer, habe ich immer dabei. Der ist ja nicht so weit. Unser Revier ist ja, also das Heimatrevier ist ja nicht, ist ja dreimal fallen, dann bin ich wieder zu Hause. Aber ich kenne das, erkennt ihr auch noch so alte Rezepte, so, meine Oma hat immer Lungenhaché gemacht, das ist ja Lunge und Herz. Und das mit Wildfleisch, mit Rehherz und Rehlunge, wenn man das Glück hat, also normalerweise ist ja gerade ein tödlicher Treffer gerade im Leben und man muss das ein bisschen sammeln, also man muss ein bisschen länger dabei bleiben und dann das gut einfrieren. Aber Lungenhaché vom Wild, richtig geil.
Da gibt es bei uns so eins, eine Geschichte aus meiner Familie. Wie gesagt, es war eine große Jagdfamilie und da gab es immer Rehhirn. Mhm. Das ist ja so groß, nicht mal so groß wie eine Zwetschge. Und dann war es immer, wir haben das dann pochiert, ganz leicht in so einem Essigsud, also wie gesagt im Wirtshaus bei uns, in so einem ganz feinen Essigsud pochiert, dann klein geschnitten und dann mit Eiern in der Pfanne gemacht.
Ah, mein Opa auch. Oh,
na, ja. Also könnte ich durchdrehen.
Regen.
Bin ich raus, bei Hirn bin ich raus.
Ja, super, hab
ich schon,
super.
Habe ich schon versucht, bin ich...
Klaus, verstehe ich auch.
Bin ich, da bin ich... Ah.
Ich kenne das unter Bregen, mein Opa hat das auch immer gemacht, so feine Zwiebelchen und dann ein bisschen Ei dazu.
Bregen ist ja Bries, ne?
Ja,
wie
genau.
Bei Kalbsbries, das ist ja auch nur so ein Stückchen. Aber ich wusste immer noch, das wurde dann auf den Tisch gestellt, die Pfanne. Und dann hat die Oma gesagt, jeder nur einen Kaffeelöffel voll.
Ja.
Ja, weil mehr war nicht da. Und das hat es halt besonders gemacht.
Ja, ja, genau. Klar.
Ja.
Aber jetzt verarbeitet ihr ja durchaus häufiger auch mal Wild, würde ich sagen. Wie wichtig ist denn nach eurer Auffassung die richtige Reifung? Und was sind denn eure Tipps dafür?
Reifung, klar. Ja, das ist das A und O. Und ich meine, gerade beim Wild kennt man das ja, dass man zum Beispiel klassischerweise in der Decke abhängt. Jeder hat ein Kühlhaus, was ja beim normalen Schlachtvieh nicht mehr möglich ist. Ich kann mich noch erinnern, auch wieder an meine Kindheit, wir haben ja eine eigene Metzgerei mit dabei gehabt und dann hat mein Opa immer gesagt, die Kälber lassen wir in der Decke abhängen, weil dann wird das Fleisch nicht so rot. Dann bleibt das Fleisch heller. Und Kalbfleisch soll immer hell bleiben. Und beim Wild macht man das ja auch immer noch so, dass man alles in der Decke abhängt und erst dann aus der Decke schlägt. Ich habe da meine eigene Philosophie entwickelt oder meine eigene Strategie entwickelt. Wir lassen es eigentlich immer 6 Tage in der Decke hängen, schlagen es dann nach dem 6. Tag oder am 7. Tag aus der Decke, machen noch 2 Tage Dry Aging bei 85% Luftfeuchtigkeit und 1,5 Grad Celsius. Und dann ist es auch gut, weil du so wenig Fett hast, dass es sonst vertrocknen würde. Und dann ist die ganze Nose-to-Tail-Philosophie im Arsch, auf gut Deutsch gesagt, wenn du hinterher wieder das meiste wegschneiden musst.
Klar.
Und dann ist es für mich auf den Punkt. Aber wir lassen auch die Schweine in der Woche hängen. Also wir sind da schon so, dass wir sagen, alles braucht seine Zeit. Unsere Rinder, unsere eigenen Rinder, die reifen, also die Edelteile, die reifen am Knochen für 90 Tage. Also die sind 3 Monate im Dry-Ager. Damit holst du natürlich vom Eigengeschmack nochmal viel raus. Das ist ja, das erzähle ich auch immer in meinen Workshops, das ist ja das Einfachste der Welt. Wenn du was komprimierst, schmeckt es besser. Intensiviert sich das. Und jeder, der schon mal ein Parmaschinken gegessen hat oder ein Parmesan oder ein Bündnerfleisch, der weiß, gezielte Komprimierung des Eigengeschmacks durch Dehydration. Je weniger Flüssigkeit in dem Lebensmittel ist, desto intensiver wird es. Also das weiß jeder, der schon mal Rohpolnisch gegessen hat.
Stimmt.
Dry Age, gutes Steak gibt es ja auch immer gut auf dem Grill, aber wild auf dem Grill. Mein lieber Klaus, was sind denn die häufigsten Fehler, die man macht und wie kann man diese vermeiden?
Also der häufigste Fehler ist, dass man einfach da Angst vor hat. Dass man sich nicht traut, wild zu grillen. Also ich sage ja immer ganz viele Sachen ganz platt. Und ich sage mal ganz platt, jetzt einfach mal reingesprochen ins Mikrofon, Fleisch ist Fleisch. Was unterscheidet denn ein Säugetier, was im Wald gelebt hat, von dem, was im Stall gelebt hat? Rein von der Anatomie. Nicht viel. Der einzige große Unterschied, den ich sehe, ist, dass es viel weniger Fett hat.
Mhm.
Also von daher ist es immer gut, dabei Marinaden durchaus auch mal, was man machen kann, mit Ölmarinaden zu arbeiten, vorm Grillen, das Fleisch leicht zu ölen, auf dem Grill zu tun und ansonsten keine Angst davor haben. Ich würde sagen, mach's einfach. Und wenn dir nichts Besseres einfällt, außer den Rehrücken zu grillen und eine Kräuterbutter drauf zu schmieren, dann mach auch das, weil auch das sehr, sehr, sehr gut schmeckt. Da muss man keine Angst vor haben. Ne? Man muss nicht, also wenn man sich an das Thema Wildgrillen rantraut, nicht studiert haben für. Man kann wirklich, wie beim klassischen Grillen kann man anfangen. Man sollte natürlich, um das Lebensmittel zu schätzen, ne, so ein Schweinenackensteak, ob das halb durchgegart ist oder ganz durchgegart ist, ist völlig egal. Das ist immer okay. Bei so einem Rehrücken zum Beispiel, der ist natürlich schön, wenn man den Punkt trifft. Und da sollte man dann so weit wie ein Kerntemperaturthermometer dabei haben, gerade als Anfänger, weil die Zeiten und die Temperaturen kann man so ja nicht abschätzen. Man macht das ja nicht jeden Tag oder jede Woche.
Richtig.
Und dann bin ich großer Freund davon, überprüfe die Kerntemperatur immer und immer und immer wieder. Und wenn du deine 54, 56 Grad, was immer du magst, drin hast, runter 5 Minuten liegen lassen, ab die Post. Und diese Wildgrillereien mit diesen Edelstücken, mach sie erstmal für dich. Ne? Lade nicht gleich irgendwie
20 Leute ein.
20 Leute an, von denen 15 sagen, wild ist ja nicht für mich. Ah. Und du den ganzen Abend bloß mit Überzeugungsarbeit zu tun hast, mit koste mal, dann sagen die, ja, schmeckt mir doch. Dann hauen die sich diese wunderschönen Lebensmittel völlig geistlos in die Rüberin. Dann haben die gesagt, wild hat mir doch geschmeckt. Aber wusste das überhaupt nicht zu schätzen. Also macht erstmal für dich und deine Lieben, wo du weißt, die haben da wirklich Bock drauf. Die Wildbuletten kannst du dann auch auf den Grill schmeißen, wenn die anderen mal bei sind. Den erzählst du das ja nicht, dann merken die das nicht.
Aber machst du das Wildfleisch danach auch in die Alufolie oder lässt du das so ruhen?
Na, auf gar keinen Fall. Alufolie ist...
Alufolie, Shitstorm, Alarm.
Das ist eine Erfindung von... Ich glaube, Melitta hatte damals diese Alufolien-Geschichte. So kolportiert man das und hat irgendwie ein paar berühmte Köche dafür engagiert, in Fernsehshows immer zu sagen, Steak in Alufolie einschlagen, um mehr Alufolie zu verkaufen.
Mhm.
Das macht überhaupt nichts, außer dass das Fleisch ausdampft, dran kondensiert und die schöne Kruste, die du hast,
die läuft runter.
Die liegt näher auf dem Teller und alles Schöne, was du an dem Fleisch hattest, ist irgendwie weg. Also, und das übergart nochmal, weil es hat außen 70, 80 Grad und in der Mitte 56, das gart also munter weiter. Und du schneidest es dann und das mit 56 runter und stirbst runter und sagst, es ist graubraun irgendwas. Also nicht zu empfehlen.
Luki, als Add-on, hast du noch ein paar Tipps?
Ich finde es so geil, weil der Klaus es wirklich auf den Punkt bringt, wie es tatsächlich ist. Aber es ist schon so, an Wild traut sich halt keiner dran, weil du weißt, beim Wild automatisch, du hast wenig Fett. Und wenig Fett ist wenig Geschmacksträger. Wenig Fett bedeutet wenig saftig. Und in jeder klassischen Kochausbildung lernst du schon, wenn du jetzt zum Beispiel einen Fasan hast oder wenn du einen Hasen hast, der wird brediert, der wird gespickt, der wird mit Fett umwickelt, mit grünem...
Wie die Oma früher, ja, genau.
Na, der Klassiker, ne? Ein gespickter Hasenrücken. Oh. Und ein Hase schmeckt ja auch nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Ein Hase schmeckt ja irgendwie... Ne? Also ich habe schon alle Wege probiert, irgendwie schmeckt er nicht.
Hasenpfeffer geht noch.
Ja,
so.
Ja, da ist ja schon wieder Blut dabei und ein Haufen Soße. Ja.
Ein Haufen Soße, das ist der entscheidende Faktor.
Ja. Auch eine witzige Geschichte. Ich war eingeladen als Gastkoch auf der Expo in Mailand. Auf der Weltausstellung habe da gekocht und die wollten, dass ich ein typisches Winzergericht mache. Und dann habe ich so ein Fasan à la Winzerin gemacht. Fasan ist ja immer trocken, ist ein super toller Vogel, schmeckt super geil. Ist mein Zweitlieblingswildvogel, ne? Am geilsten ist Eichelhäher, also Nussackel.
Oho, echt?
Ja, kennst du den? Eichelhäher, es ist ein Rabenvogel.
Also ich kenne Eichelhäher,
aber gegessen?
Ja, noch nie probiert, müsste man probieren.
Der steht bei uns unter Schutz. Also
nein, der steht nicht unter Schutz.
Aber in Brandenburg.
In Bayern, in eines der wenigen Bundesländer nicht. Sonst im Rest von Deutschland darf der nicht bejagt werden. Aber da ich ja in Franken wohne, was ja nun mal zu Bayern gehört. Ja. Also wir bejagen die auch, ja.
Und jetzt Winzerfasan.
Kommen wir zurück. Und dann habe ich da wirklich überlegt, wie können wir den wirklich toll machen. Und habe mir dann überlegt, wir machen eine eigene Strategie. Wir garen den Sous-Vide bei 64 Grad und machen das Ganze mit Lardo und mit ganz viel Butter. Und dann ganz zum Schluss wird der einfach nur einmal kurz auf dem Holzkohlegrill, ich bin also ein Holzkohle-Fan, auf dem Holzkohlegrill einmal nochmal kurz angeschossen und das mit Weintrauben und so einem Traubenchutney. Also Nein. Das Gericht hieß dann im Weinberg. Weil alles drin war, was im Weinberg funktioniert. Wir haben dann auch so einen Spinat gemacht aus Weinblättern und eine Verjus aus, also so eine kleine Soße aus, so eine leichte Soße aus diesen sauren Weintrauben, die runterfallen. Mhm. Und das haben wir damals auf der Expo in Italien gemacht, in Mailand. Die Leute sind echt ausgeflippt. Und dann haben die alle gefragt, what the fucking hell chicken is this? This is no chicken. This is a Bavarian Fasan.
Ja. A Bavarian Fasan.
Ja. Also es ist.
Aber den hast du nochmal auf den Grill gehauen dann?
Ja, ganz kurz nochmal. Für die Röstaromatik. Ja. Ich mag ja Sous Vide Garn, aber ich mag es nicht, wenn Sous Vide Garn so sauer ist, wenn es so übergart ist. Mhm. Und bei Wild hast du ja eigentlich das Problem, da wird mir der Klaus auch recht geben, du kannst Wild nicht Sous Vide Garn, weil du einfach diese feine Faser zerstörst. Da musst du immer voll draufhauen.
Genau, du hast ja so, als ob da nur noch Leber ist. Das
genau.
Drückt sich dann genau. So. Ja. Gibt Leute, die das mögen, ich sage, das isst man eh mal und sagt, ach, das war jetzt irgendwie witzig, aber beim zweiten Mal sagt man, eigentlich ist es schade.
Genau. Ja. Und auf die Grundfrage zurückzukommen, ich glaube, die größte Problematik ist, warum sich Leute beim Grillen nicht an Wild dran trauen, weil sie sagen, das ist zu wenig Fett. Ja? Mhm. Und die einfachste Nummer ist natürlich immer,
Bratwurst. Gehst
in die Metzgerei, kaufst ein Nackensteak oder Wammerl. Ja. Wammerl, versteht ihr? Ist bayerisch für Schweinebauch. Ja, Wammerl. Und haust auf den
Grill. Klaus und ich, wir Berlinern jetzt gleich die ganze Zeit, wenn du jetzt bayerisch bist.
Könnt ihr gerne machen. Da bin ich auch fit. Da bin ich auch fit. Ja. Aber das ist, glaube ich, die Problematik.
Ich glaube, die meisten haben auch so ein bisschen Angst und hauen sich deshalb nur eine Bratwurst drauf, weil man die damit dann natürlich ans Wild bekommt, ne?
Genau, und man kommt auch beim Thema Grillen auch ganz selten auf das Thema. Also ist ja meistens so, man hat eine Grillparty, also Otto Normalverbraucher hat eine Grillparty und man sieht das, Nackensteaks und Würstchen und ein paar unvermeidliche Kräuterbäcker jetzt aus dem Backofen.
Genau. Klassiker.
Und dann fährt er jetzt tatsächlich dazu fertig. So. Also die Leute muss man ja erstmal dazu kriegen, dass die von der Sache weggehen, mal auch mal ein Stück Fleisch selber marinieren. Und wenn man die so weit hat und die das Schwein durchgespielt haben und das Hühnchen durchgespielt haben, dann kommt meistens so die, was gibt's denn noch? Und dann kommt erst das Wild dazu. Also die direkt von dem Nackensteaks und dem Berner Würstchen abholen, direkt zum Rehrücken. Ah, da ist die, ich glaube, das wird nicht gelingen.
Die Spanne ist ein bisschen groß. Naja, und man muss ja dazu sagen, es ist ja auch nicht gerade günstig, wenn man das erwirbt. Das ist ja, auch wenn man gutes Wildfleisch bekommt, dann ist das ja, kostet sehr, also wie ein gutes Rind auch gutes Geld.
Finde ich nicht.
Na doch, es gibt so Regionen, da kann man ziemlich viel hinlegen.
Also ich finde es im Gegenteil, für das, was das ist, immer noch relativ erschwinglich.
Ja,
das ist natürlich auch regional extrem unterschiedlich. Ne? Also wenn ich überlege, was für Wildpreise du hier in Franken kriegst, ein guter Freund von mir wohnt in München, da fällt es vom Glauben ab. Ja.
Ja.
Was der da kassiert.
Ich habe in Berlin, zahlen die neuerdings 60 Euro für einen Waschbären.
Ja, läuft. Ne?
Und ich drehe noch Videos, ich frage mich, warum?
Ja.
Ja, mach doch mal. Ist doch nicht der eine Metzger, der immer Waschbärbuletten macht?
Wenn du dir den Kopf und den Schwanz abschneidest, aus der Decke schlägst und den wegschmorst, schmeckt der wie ein Hase. Wirklich original.
Okay.
Ist das nicht der eine Metzger, der Waschbärbuletten macht?
Ja, ich hab ein Video von Waschbären auf dem Grill. Einmal frei.
Ja.
Kannst du wirklich gut essen. Also es ist nur Kopfsache. Ja, kann man tun. Also,
ja.
Okay.
Carsten.
Aber jetzt bitte. Mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir, okay, also wild grillen, brauchen wir sich nicht vor scheuen. Aber jetzt kommt ja dann die nächste Frage. Wichtiges Thema sind ja auch Gewürze. Jetzt haben wir da natürlich so die Klassiker, die man noch von der Oma kennt. Habt ihr mal ein paar Tipps, welche Gewürze und Aromen noch besonders gut zu Wild harmonieren?
Ja, in so ein Profi-Tipp, also so ein Geheimtipp hätte ich noch, wenn du beim auf dem Grill mit einem Räuchern arbeitest, also ein bisschen Rauch dran haben willst, schmeiß mal zwei Zimtstangen mit aufs Feuer.
Mhm. Jawohl, jetzt kommen wir der Sache näher.
Deckel zu und hast du diesen, das ist ja nicht Zimt, also der Geschmack von dem Rauch ist nicht mehr Zimt, der ist irgendwie anders. Kriegt keiner raus, weil das ist. Damit kann man mal so ein bisschen rumspielen. Ansonsten sind Omas Tricks immer die, an die ich mich auch halte. Also wie gesagt, ich bin auch ganz glücklich drüber mit ein bisschen Preiselbeersoße dazu und ganz klassisch wirklich, ohne Kopfstand zu machen. Ja. Ich mache ja ehrlich so die ganze Basisschicht. Ich glaube, die ganz coolen Sachen, die so richtig mit Raffinesse ist, da ist Luki der Richtige, der da viel mehr auspacken kann.
Ja, aber du hast recht, ne? Also never change a running system. Und ich meine, irgendjemand hat sich mal was dabei gedacht, dass natürlich Wacholder da gut passt, dass das alles gut zusammenpasst. Dass Preiselbeeren zu Wild passen, das ist ein ungeschriebenes Gesetz oder ein geschriebenes Gesetz, das nicht gebrochen werden darf. Und wir experimentieren auch ganz, ganz viel. Ich bin eigentlich eher der Fan, dass man sehr viel sehr pur lässt, ja, weil du jetzt über Gewürze gesprochen hast. Natürlich kann ich sagen, ich mache jetzt hier einen super Wild Rub mit Kreuzkümmel drin, mit Curry drin, mit was weiß ich was, mit Kurkuma, mit Matzesblüte und so weiter und so fort. Dann habe ich 10, 15 verschiedene Gewürze da drin, mache das an meine Rehkeule, schmeiß das in den Smoker, mache noch ein bisschen Räucherchunks da rein. So, dann habe ich den Geschmack von Räucherchunks, von Kreuzkümmel, von den ganzen Gewürzen. Aber ob das dann ein Lamm war, ob das ein Reh war, ja, ob das, oder ja, also das weniger ist manchmal mehr. Weniger ist manchmal mehr. Und ich mache zum Beispiel bei meinen Steak-Tastings, ich mache nie Gewürze da dran. Mache kein Meersalz, kein Olivenöl, kein Zucker da dran, ne? Obwohl das natürlich besser schmeckt, ist klar. Aber ich kann ein Steak-Tasting machen und dann sagen die Leute alle, oh super, das ist ja geil, das schmeckt ja richtig gut. Noch Salz und noch Zucker und noch Olivenöl. Und dann in der Analyse sage ich, und was war jetzt das Beste? Das Irische, das Schottische, das Amerikanische oder das Australische?
Das mit dem Salz.
Und genau.
Das mit dem Salz.
Du hast ja so, das gefällt mir auch am Klaus, der spricht auch nicht vom Produkt, der spricht vom Lebensmittel. Du hast ja so ein tolles Lebensmittel, ja, was so einen Aufwand macht, dass du das wirklich verfolgst, beobachtest, dabei bist, erlegst, zerlegst, zerwirkst, reifst und dann macht man doch nicht einfach nur die Ketchup drauf, ne? Oder irgendwelche Gewürze, dann muss das auch für sich ein bisschen stehen, glaube ich. Und diese Aromatik, das ist das Besondere. Das macht man ja beim Schwammerl auch. Schwammerl, sagt euch was?
Pilze.
Ja. In Bayern sagt man nicht Pilz. In Bayern ist Pilz immer 0,33er Bier. Oder eine Geschlechtskrankheit. Also, wir sagen Schwammerl, aber wenn du wirklich einen tollen Steinpilz hast zum Beispiel, das braucht ja nicht viel. Ein bisschen Butter, ne, wo das Fett den Geschmack nochmal transportiert und optimiert und dann ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, eine Scheibe Brot dazu und du hast eine göttliche Mahlzeit. Du hast drei Sterne Essen. Ja.
Ja, ich sage, ich bin ein bisschen traurig, dass das heute keine Live-Sendung ist.
Ich hätte es gerne live gemacht.
Ja, ich glaube, wir machen eine Fortsetzung.
Du, der Klaus, ich wollte gerade sagen,
bin ich sofort dabei.
In Farbe und bunt, ich sehe das schon alles vor mir.
Der Klaus und ich, wir grillen ein bisschen, kochen ein bisschen.
Machen Live-Wahnsinn.
Und die Vicky und ich bringen das Wildbret mit.
Und genau, wir bringen das Wildbret mit.
Wir haben einen Deal.
Sehr gut.
Finde ich gut.
Ja.
Aus Brandenburg und aus Franken.
Genau.
Dann kriegt er alles. Ich habe ganz viele Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, boah, Vicky, echt, jagen und dann auch noch Wildbret, das ist doch so tranig, das schmeckt doch so alt. Und dann denke ich mir immer, vielleicht hat man das früher so lange hängen lassen, dass Wildbret einen gewissen Eigengeschmack hat. Wie geht ihr denn mit Leuten um und welche Tipps gebt ihr denn und welche Rezepte bereitet ihr denn zu, gerade bei Gästen, die sehr skeptisch sind? Ich habe meine Tricks, aber vielleicht habt ihr ja noch auch ein paar kleine Schmankerl zur Verfügung.
Ich gebe dann eine Struff. Also ich sage, kostet das mal hier, Punkt, aus, Ende. Und dann kostet der denn oder
sonst
kostet
du nicht.
Ich bin noch nicht dazu da, um den da vom Gegenteil zu überzeugen. Also mein Sohn zum Beispiel, der mag einfach kein Wild. So, dem habe ich das schon dreimal gekostet und gesagt, das ist einfach nicht meins. Und die Menschen, den ist das einfach nicht so. Und dann kann ich sagen, probier mal einmal dieses Stück Rehrücken, das ist ordentlich, das ist schick. Wenn dir das nicht schmeckt, probiere nie wieder Wild. Dann ist es nicht deins. Das ist das, wie Leute keinen Fisch mögen. Also das ist okay, ich bin da niemand, der irgendjemanden überzeugen muss. Also ich versuch schon mal so ein bisschen so dicke Backen zu machen. Koste mal meins, jetzt schmeckt's dir. Aber wenn der nicht ist, dann ist es halt so.
Aber gibt's denn Leute auch bei dir, Luki, die dann sagen, oh, da habe ich mich vorher nicht herangetraut, gerade bei Wildbret? Ich meine, du hast jetzt auch so besondere Rezepte benannt wie Biber.
Ich hab das große Privileg, wir sind sau arrogant in der Reservierung schon. Also wer bei uns reserviert in meinem Restaurant im Steu, der kriegt gleich mal eine Liste, was nicht möglich ist, ne? Und da steht dann drin, bitte nehmen Sie Rücksicht darauf, dass wir auf vegane und vegetarische Alternativen keinen Einfluss nehmen können.
Okay.
Ich möchte mich hier nicht erklären. Ich möchte meine Philosophie hier machen und ich gehe ja auch nicht zu McDonald's und sage, ich hätte gerne eine Flasche Chateau Moto Rothschild 1953. dann werden die sagen, haben wir nicht, gibt's nicht. Und genauso ist es bei mir. Und wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich bin Veganer, sage ich, das ist deine Entscheidung, die ich dir hier, ne? Ich kann mal meine Frau fragen, ob sie noch einen Apfel hat in der Speisekammer. aber mir kann ich dir hier nicht bieten, weil das einfach nicht mein Fachgebiet ist. Ich gehe auch nicht zum Klaus und sage, ich möchte gern was zu essen, aber nicht gegrillt.
Ich hatte schon auf dem Grillkurs Leute, die kamen als Veganer an. Da stand schon vorher fest. Die kommen dahin, ich sage, was ist denn die Erwartungshaltung? Weiß nicht, wollte mir mal angucken. Und dann ist das brutal, weil du kochst und machst und grillst und mit allen, hast alles Spaß und die stehen da daneben und sagen, achso, nee, du nicht.
Ja. Ich habe noch einen Schnittlauch für dich hier.
Ja. Ich sag das, also wir sind da wirklich, ich habe es gerade gesagt, wir sind da sehr arrogant und puffern davon schon 99% weg. Ne? Weil ich sage auch jedem, ich gehe ja nicht auf ein Rammstein-Konzert, wenn ich kein Heavy Metal mag. Dann gehe ich halt da nicht hin. Also gehe ich auch nicht in den Stall, wenn ich kein Fleisch mag. Und wenn ich das nicht verstehe. Und diese Konsequenz muss man auch knallhart durchziehen. Kein Mensch geht in ein veganes Restaurant und sagt, wieso gibt es hier kein Steak?
Ja, das ist richtig. Aber wenn man jetzt so ein bisschen Skepsis hat und sagt, oh, da habe ich mich noch nicht rangetraut, gibt es dann irgendwie so ein All-Time-Favorite oder so, den du servieren würdest?
Oh, wir haben momentan Sachen auf der Karte. Auf unserem aktuellen Menü gibt es eine Achillessehne vom Wagyu-Rind. Ja, die ist Achillessehne. Schmeckt sensationell. Ist pures Kollagen. Dann wird 6 Stunden lang gekocht.
Das ist
so geil.
Das ist ja wie
so
Gummibärchen geil. Nachher, oder?
Ja, genau. Also da merkst du direkt, wie die Haut hier straffer wird. Ja. Das ist so geil. Ja, und die Leute, die kommen ja zu uns, weil sie Fans sind. Ne? Also bei mir war letztes Jahr der Max Stiegel, wer den kennt. Das ist auch so ein Verfechter der Nost-Hotel-Philosophie in Österreich. Ein ganz lieber Freund von mir. Und der hat einen Schweineschwanz zum Knabbern gemacht, aber gekocht. Dann sind halt die Leute gekommen, das war halt echt lustig. Dann kommen halt Menschen mit Burberry-Klamotten und Louis Vuitton-Handtaschen, sitzen im Restaurant, zahlen ein Menü für 200 Euro und fieseln dann am Schweineschwanz und sagen, Mensch, ist das gut. Ja. Also, das ist schon schön. Und ich glaube, man muss die Menschen nicht erziehen und man muss gar keinen überzeugen. Wer was mag, mag was und wer sich was traut, traut sich was. Und wie der Klaus vorhin gesagt hat, ne, wer einen Schwanenschnitzel mag, der kann es probieren. Oder wer einen Dachsschinken mag, der kann es probieren. Und wer es nicht will, der macht es ja nicht.
Bleibt mehr für uns.
Ja, genau.
Sehr gut.
Auch
sehr
gut.
Jetzt, die letzten Jahre ist ja auch immer mehr, außer dem klassischen Grillen, jetzt nicht nur bei Wild, sondern überhaupt, Sachen wie, du hast vorhin schon gesagt, Luki, Smoker, Dutch Oven oder auch so diese ganzen American Barbecue Sachen, Pastrami, wie auch immer, Zugange. Macht ihr sowas auch mit Wild?
Ich hatte mal einen Biber auf dem Smoker, das war schon schön. Das hatte schon viel Schönes an sich. Es ist halt immer das Thema, normalerweise sind diese Fetten und Senienstücken, die diese Barbecue schön machen. Und da hast du halt beim Wild immer so die Frage, macht das so viel Sinn? Ich sage nicht in jedem Falle, man kann das tun, aber das ist für mich ist es nicht der heilige Gral der Wildverarbeitung.
Was, so ein feistes Wildschwein?
Das kann man schon mal machen. Das ist da, also im feisten Wildschwein ist es abzugehen. Aber wenn ich denke so ans Reh oder ans Dammwild, da ist es halt schade. So ein Biber, der hat auch relativ viel Fett, aber da musst du auch viel wegmachen von. So
also ich sag mal, das Hirschpastrami vom Conny, der auch schon hier im Podcast war. Das ist ein Brett. Definitiv.
Das auf jeden Fall.
Loki, machst du sowas?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also wir machen auch ganz viel verrückte Sachen, wo wir halt uns ausprobieren, tatsächlich. Und wir machen aber schon auch immer noch eine kleine Mischung. Also wo wir jetzt sagen, ein lustiges Beispiel ist, wir hatten mal für eine muslimische Gemeinde, wo wir eine Bratwurst machen sollten. Dann ging es darum, wie kriegen wir die Bratwurst jetzt fett? Ja? Normalerweise, was machst du? Schweinefett. Ja? Schweinespeck, Speck, nein, fertig. Ja? Durchgewolft. Ja? 2 Drittel Magerfleisch, 1 Drittel Fett, durchgeballert. Ja? 18 Gramm Salz aufs Kilo, fertig. In den Darm gefüllt und gut ist. Ja? Schön Majoran, Salz, Kümmel. Mhm. So, der Klassiker, das man halt lernt. So, und dann war ich eigentlich gleich fertig und dachte, oh scheiße, das können wir ja so gar nicht machen. Und dann haben wir echt überlegt, was wir machen können und dann haben wir angefangen mit Avocado. Dann haben wir als Fettträger in die Rehbratwurst, also in die Wildbratwurst, 1 Drittel Avocado gemacht. Haben die Avocado geschält, geschnitten, angefroren, um auf das Schermeis zu verzichten, damit wir keine Überhitzung im Kutter haben, beziehungsweise im Wolf haben und haben dann wirklich da ein Drittel Avocado mit dazu genommen. Auch wenn Avocado jetzt von der CO2-Bilanz her auch nicht gerade...
So gut, kein guter ökologischer
Fußabdruck. Darf man ja auch nicht mal. Und haben dann Avocado genommen, haben dann ein bisschen Pistazien mit dazu genommen, um die grüne Farbe zu erklären. Haben dann noch ein bisschen Zartbitterschokolade mit reingemacht und Chili reingemacht und dann noch ein ganz normales Brotgewürz und haben da eine Bratwurst entwickelt, aus Versehen, weil wir nicht durften letztendlich, weil wir kein Schweinefleisch zufügen durften, haben da eine Wurst entwickelt, die so sensationell ist, die machen wir heute noch und die Leute flippen komplett aus. Das ist in unserem Steu-Hotdog ist das mit drin.
Ja.
Okay. Ich bin ja zweiter Vorstand von unserer Jagdgenossenschaft hier. Ich habe die größte jagbare Fläche in unserer Gemeinde mit über 40 Hektar. Alles, was in unseren beiden Jagdbögen geschossen wird an Rehwild, kaufen wir ja. Also das kommt zu uns, das wird bei uns im Stall verarbeitet. Da haben wir natürlich auch ganz viel Verarbeitungsfleisch. Und diese Wurst geht dann wieder in den Hotdog. Der ist wieder so interpretiert, dass er sogar islamkompatibel ist. Das ist halt, aber
verrückte Zeug.
Das passiert halt nur, wenn du machst, so wie du es vorher gesagt hast, Klaus. Also wenn du einfach nicht lang fragen, einfach machen, einfach tun.
Tun, ja, genau. Tun. Ja. Keine Angst haben, vor allem nicht Angst haben davor. Ja, meine, ja, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass es mal nicht so gut schmeckt. Ja. Ich meine, wir sind ja alle alt genug, dass wir jetzt nicht wegschmeißen werden.
Ja. Ja.
So, und ich sag mal jetzt stumpf, sage ich immer, schlechte Grill schmeckt besser, als wie die kocht, aber da würde mir jetzt jeder Koch wieder sprechen, das ist jetzt schmutzige Eigenwerbung an der
Stelle. Geil. Eine Sache habe ich noch, keep it simple. Was ist denn so euer All-Time-Favorite-Lieblingsrezept jetzt für den Sommer?
Schöner Wildburger ist was immer funktioniert. Das kannst du das ganze Jahr über essen, mit einem schönen klassischen Brioche-Bahn ohne großen Kopfstand, schön in Butter ausgebacken, dann außen ein schönes Brät dazu. Dann machst du noch eine Creme-Mischung mit, Meerrettich. Ich habe jetzt Creme gesagt, wo Luki dabei ist.
Sehr gut. Sehr gut.
Jan Stumpf in Creme mit Preiselbeeren wir mischen. Oben drauf, von mir aus noch ein Schmelzkäse auf dem oberen Band, immer kurz antoasten, Deckel zu, fertig.
Ja.
Also wirklich kurze, schnelle Grillen, irgendwo glücklich sein bei der Hitze und dann einen schönen Gin Tonic aufmachen.
Ah, sehr gut. Luki, zum Weißwein oder grundsätzlich?
Nee, ich trinke kein Gin Tonic, weil es ist noch nie gut ausgegangen. Ich trinke eigentlich nur Wein und mein Bierchen. Wenn wir jetzt über Grillen reden, in Kombination mit Wildbret, dann sind es einfach Würstel. Ne? Und ich meine, bei jeder Grillparty, du weißt, wie es ist, du machst dich kaputt und machst dich verrückt, weil das Brisket super werden muss, die Short Ribs und so weiter und so fort. Und du kommst auf jede Grillparty und weißt, ist schon mal fertiger Würstel. Und er selber macht Bratwürstel. Das ist richtig gut. Und wir machen immer so eine Art Coleslaw. Auf Bayerisch halt, also ein Krautsalat. Wir sagen ja nicht Coleslaw, wir sagen ja Krautsalat im Feier.
Krautsalat.
Ja. Und wir machen den aber aus Blaukraut. Dann wird der so schön lila. Ein bisschen ein Creme Fraiche mit rein, ein bisschen Sauerrahm mit rein. Und dazu ein schönes geröstetes Bauernbrot. Dazu Bratwürstel vom Grill. Das ist super.
Herrlich.
Und jetzt, wo gerade Bockzeit ist, muss ich sagen, auch wenn es im Sommer nicht ganz so toll ist, das ist halt ein Aufbruch, ein saurer Aufbruch. Es ist halt Herz, Lunge und Leber, wie ein Lüngerl kocht, mit einem kleinen Semmelknödel und das Ganze in einer weißen Bechamelsoße, frischen Schnittlauch drauf. Also wir müssen das echt beim nächsten Mal live machen. Ich sag's euch, Leute.
Ich kann gar nicht mehr reden, ich habe so viel Wasser im Mund gehabt.
Über Essen reden ist so was Furchtbares.
Ich glaube, ich muss jetzt gleich nochmal einen Grill anschmeißen, ein paar Wildschweinkäsekörner draufschmeißen.
Nichtsdestotrotz war das uns natürlich wie immer ein inneres Blumenpflücken. Vielen, vielen Dank, Luki und Klaus, dass ihr unsere Gäste heute wart. War wirklich hervorragend und ich finde, diese Kniffe und Tricks, das sind ja immer so Kleinigkeiten, aber das Allerwichtigste, was ihr wirklich gesagt habt, Leute da draußen, habt keine Angst vor Wildfleisch. Traut euch.
Absolut.
Ich finde, das ist so die Message, die wir heute mitnehmen, auf jeden Fall. Carsten, oder?
Genau. Luki hat es vorhin gesagt, die meisten sind ja Jäger, die uns hier hören. Aber es hören auch immer wieder viele Nichtjäger zu.
Ja.
An die geht der Appell definitiv. Traut euch ran. Lohnt sich auch einfach. Also ist halt einfach lecker. Egal wie.
Und wenn man dann auch noch den Erleger oder die Erlegerin kennt, dann macht es nachher noch mehr Spaß, glaube ich, wenn man den ganzen Prozess dann nachher auch noch kennt. Ihr Lieben, wie gesagt, es war uns ein inneres Blumenpflücken. Ich habe brutal Hunger jetzt bekommen und ich hoffe natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und wir wünschen euch ein kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde und wir sehen uns. Ein ordentliches Weidmannsheil.
Ihr Lieben, es war mir eine große Freude, mit euch hier Podcasts zu dürfen. Also war eine sehr lustige Runde, auch draußen an den Empfangsgeräten. Auch euch vielen Dank und ich sage wie immer, macht's gut.